why history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Überall Geschichte Podcasts. Mein Name ist Mirko Melone. Ich bin hier mit Alan Cassidy. Hi, Alan.
Hi, Mirko.
Ja, Alan, wir machen heute eine schöne Folge über ein wunderbares Thema, weil natürlich Sommer ist, aber auch, weil wir ja bald in die Ferien gehen. Und Ferien, Tourismus, das ist natürlich ein wunderbares Thema, das mich auch persönlich schon lange interessiert. Ist ein großes Thema, auch sonst gesellschaftlich, Stichwort Overtourism, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Alan, wo gehst du in die Ferien?
Ja, wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich gleich an so einem Overtourism-Ziel.
Ja.
Wir gehen ein paar Tage nach Grindelwald ins Berner Oberland, in die Schweizer Alpen. Das ist sehr schön, aber offenbar auch nicht zu knapp mit Touristen, aber ja, wir schauen dann.
Du könntest dich ja auch irgendwo ans Mittelmeer legen, zwischen die Sonnenstühle.
Ja, gut, ich glaube, je nachdem, wo du in den Bergen bist, ist es ein bisschen wie Mittelmeer. Aber hey, ich weiß es nicht, ich gehe eigentlich nie in die Berge im Sommer, im Winter erst recht nicht. Ist mal was anderes, ich gebe dir dann Bericht. Wo gehst du hin?
Ich werde ein paar wunderbare Tage, so hoffe ich, im schönen Südfrankreich verbringen und ganz gut essen, ganz viel schönen Wein genießen und natürlich extrem viele Bücher lesen, damit wir neue tolle Folgen machen können für uns.
Das ist gut, ein gutes Ziel. Und warst du mal eigentlich in einer richtigen Tourismushölle?
Ja, ist die Frage, was ist eine Tourismushölle? Wenn du so an die klassischen Bunkerbauten denkst, an die Bettenburgen oder wie auch immer man das nennen will, war ich tatsächlich noch nie so wirklich in der Hochsaison.
Nie in Magaluf, nie in Benidorm.
Nein.
Okay.
Nein.
Hast du wahrscheinlich nicht gepasst.
Hast du Erfahrungen? Lass mich teilhaben.
Ich war mal als Teenager in, sagen wir das richtig, Lloret de Mar. Das würde ich sagen, geht als Tourismushölle durch.
Ja,
und
das, ja.
Dann, was ich auch sagen muss, Las Vegas ist schon auch grenzwertig, ist eine halbe Tourismushölle, würde ich sagen. Aber sonst nein. Aber ich glaube, worüber wir ja auch dann reden, es ist schon so, dass es inzwischen viele Orte gibt, die recht sich nicht mehr ganz mit dem decken, was man vielleicht als Vorstellung davon hat. Sprich, einfach sehr viele Leute. Und
genau. Darüber
reden wir auch heute. Das ist jetzt eine Diskussion, die auch schon länger läuft. Amsterdam, Venedig, Paris, all diese Städte und Orte, die sich über zu viele Touristen beklagen, überlaufene Plätze, volle Strände, lange Schlangen vor den Museen. Und das hat ja auch reale Folgen, also nicht nur jetzt für die Touristen, die sich nerven, sondern auch für die Menschen, die dort leben. Es gibt ja diese schleichende Touristifizierung, die man da ja schon beobachten kann. Irgendwie ein Dutzend Souvenirläden im Quartier, aber keine einzige Metzgerei mehr, steigende Immobilienpreise, höhere Lebenskosten, all diese Verdrängungsthemen. Und ja, manche Orte sind ja jetzt auch recht radikal geworden. Venedig, habe ich kürzlich gesehen, hat eine Eintrittsgebühr eingeführt. Ich glaube, für Tagestouristen.
Ja, genau.
Also, das ist irgendwie da. Und wir fragen uns, historisch gesehen, ist das eigentlich ein neues Phänomen? Wie entstand überhaupt der moderne Tourismus, dessen ja Auswüchse wir heute beobachten? Was unterscheidet ihn auch von früheren Formen des Reisens? Und wir schauen uns auch an die Alpen, wo ich dann in die Ferien fahre, weil sie eben das erste große Ziel des modernen Tourismus waren. Wir schauen auch auf zwei Pioniere, die das möglich gemacht haben. All das ist dann der erste Teil. Und im zweiten Teil machen wir dann noch weiter, gehen wir ein bisschen näher in die Jetztzeit. Aber ja, fangen wir an mal mit der ersten Werdung des modernen Tourismus heute.
Ja, und die Frage ist ja allen, was ist eigentlich Tourismus? Also Tourismus ist ja ein sehr weiter Begriff. Das Reisen kann ja verschiedene Zwecke haben. Man kann geschäftlich reisen, man kann aus religiösen Gründen reisen, pilgern, was vielleicht auch die älteste Art von Tourismus überhaupt ist, also diese Pilgerfahrten. Und was wir uns hier aber anschauen wollen, ist ja das Reisen um des Reisens willen, könnte man sagen.
Also genau.
Reisen aus Spaßgründen, Erholungsgründen, ja. Und da gibt's ja auch zumindest in der heutigen Forschung immer noch sehr prominent diese Definition von Hans Magnus Enzensberger, der ja im Tourismus eine Art von Flucht aus der Realität sah, also einen Ausbruch aus der Welt, wie sie uns alltäglich umgibt und
kennen wir alle
und diesen Gedankengang, den er in seinem Essay Eine Theorie des Tourismus ausgearbeitet hat, 1958 glaube ich war das, ja, da beschreibt er den Tourismus als eine Folge von einer sich rationalisierenden, sich verengenden Gesellschaft und ja, der Tourist, die Touristin versucht natürlich dem zu entkommen. Und darin offenbaren sich dann auch die Wurzeln des Tourismus, wie sie Enzensberger sieht, nämlich in der Romantik. Weil die Romantiker, die verklärten ja die Freiheit, die unberührten Landschaft, das ist ja alles bis heute irgendwie erhalten geblieben, als Leitmotiv im Tourismus. Und das ist sicher etwas, dem wir heute ein bisschen nachspüren werden. Und der Tourismus war insofern wahrscheinlich nicht ein Nebenprodukt der industriellen Revolution, wie man das auch oft erzählt. Ist etwas, das schon vorher beginnt. Aber ganz klar, mit dieser Industrialisierung kommen natürlich neue Bedingungen hinzu. Also die Transportmöglichkeiten, die verändern sich natürlich, die Eisenbahn, Dampfschifffahrt, später dann das Automobil, also das sind ganz neue Möglichkeiten auch, um Tourismus zu ermöglichen. Es gibt eine steigende Nachfrage, also Industrialisierung heißt auch steigender Wohlstand, zumindest in Teilen und damit auch mehr Nachfrage. Und was wir uns heute aber auch anschauen wollen, und das ist eben auch wichtig für diese Frage nach den Ursprüngen des Tourismus, es gibt ja auch so eine Art Prototyp des Tourismus, die Grand Tour, also diese Bildungsreisen, die von jungen Adligen gemacht wurden, besonders aus England, aber dann später auch aus Deutschland. Und diese Männer waren das eigentlich überwiegend oder ausschließlich?
Ich glaube schon, waren glaube ich nur
die
Männer.
Die gingen auf Reisen, um eben sich Kultur, Architektur in fernen Ländern anzuschauen. Das waren Ländern wie vor allem Italien, Frankreich, die man sich da angeschaut hat auf seinen Bildungsreisen in Anführungszeichen. Und ja, diese Form von Tourismus, dieser Proto-Tourismus, wenn man so will, ist natürlich auch sehr wichtig, hat dann auch frühe Reiseberichte gegeben, die uns überliefert sind, die eben von diesem Phänomen zeigen. Und letztlich, worüber wir auch noch sprechen wollen müssen, ist ja der Kurtourismus, also das Reisen an Kurorte, Bäder insbesondere, also vor allem auch in Deutschland, die Stadt Baden zum Beispiel. Auch in der Schweiz gibt es ja eine Stadt Baden, die maßgeblich ihren Namen daher bekam, weil es eben ein Kurbad war. In der Schweiz, in den Alpen, über die wir auch noch sprechen werden, dann die Luftkurorte. Also ein unglaublich breites Phänomen auch. Ein Phänomen, das einige Jahrzehnte, Jahrhunderte schon auf dem Buckel hat. Aber wie kommen wir jetzt von Kurtourismus, von Grand Tour, von ja, diesen Vorformen des Tourismus zum modernen Tourismus. Das lässt sich ja, das ist so die oder eine der bekannten Namen, der bekanntesten Namen, wenn es um Tourismusgeschichte geht, das lässt sich ja ohne Thomas Cook nicht erzählen. Der Mann, der die Pauschalreise erfand. Wer war Thomas Cook?
Genau, Thomas Cook, ein Mann, den wir in seiner Ehre ein bisschen retten müssen, wenn wir schon von Pauschalreisen reden. Nein, aber Thomas Cook ist eine dieser Figuren, die man einfach ein bisschen beschreiben kann, um zu verstehen, wieso und wie dieser moderne Tourismus entstanden ist. Und das hat sehr viel mit ihm als Figur zu tun, mit seinen ja, Verdiensten als Geschäftsmann. Thomas Cook ist 1808 geboren worden in Derbyshire in England, also ziemlich in der Provinz, und er ist da auch in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Seine Mutter hat ihn dann großgezogen, eine sehr gläubige Frau, Baptistin. Und dieser junge Cook hat dann eine Lehre gemacht als Tischler bei seinem Onkel. Und dieser Onkel war Alkoholiker. Schlimme Trinksucht. Und das hat auch den jungen Thomas geprägt. Er hat sich dann auch aufgrund dieser Erfahrungen in der Kirche engagiert, in seiner baptistischen Kirche, und er ist dann dieser Abstinenzler-Bewegung beigetreten, die damals in diesen gläubigen, reformierten Kreisen in England großen Aufschwung hatte. Die Temperance-Bewegung heißt es auf Englisch. Und das hat Thomas Cook dann begleitet und war auch die Inspiration für seine erste Reise. 1841 war das. Ballermann.
Definitiv
genau, nicht. Das ist ja das Lustige. Das, also heute verbinden wir ja mit Pauschalreisen, würde ich auch sagen. Du hast gesagt Ballermann, ja, ich denke an Magaluf oder irgendwelche anderen Orte, wo Engländer, ich darf das sagen, sehr betrunkene Exzesse durchleben. Aber eben Thomas Cook war eigentlich genau das Gegenteil. Der war Abstinenzler und seine erste Reise war eigentlich der Versuch, andere Abstinenzler untereinander zu vernetzen. Er hat dazu in Leicester einen Charterzug gemietet und hat dann, das war nur 11 Meilen diese Reise, nach in einen Ort namens Loughborough, und der hat dann ja einen Schilling, glaube ich, verlangt und hat eigentlich Abstinenzler zusammengebracht, um da an dieses Treffen zu fahren in der nächsten Ortschaft. Und das hat dann ganz gut geklappt. Erstaunlicherweise, er hat eben, das war seine erste Reiseerfahrung, großer Erfolg. Und er hat dann das genommen als Inspiration und hat seine Reisen anzubieten begonnen. Und wichtig waren da ein paar Reisen. 1845 hat er eine Gruppe, glaube ich, 300 Leute nach Liverpool geführt. Die Leute haben da oft zum ersten Mal das Meer gesehen, war ein bisschen aber eine komplexere Reise, Transport, Verpflegung und auch Unterkunft, weil das war ja dann kein Tagesausflug mehr. Und dann 1851, das ist sein Durchbruch, da war die große Weltausstellung in London. Und er hat da für Besucher aus ganz Großbritannien Pauschalreisen dann wirklich organisiert, wo er den Leuten so Packages angeboten hat. Und das war auch sein Erfolgsrezept, diese Transport, Unterkunft, Verpflegung, Unterhaltung, das hat er gebündelt in erschwingliche Komplettpakete und hat dann geschickt verhandelt mit diesen Bahngesellschaften, Schifffahrtsgesellschaften, kriegte dann günstigere Konditionen und konnte dann auch so günstige Ferienreisen, günstigen Urlaub anbieten. Und sein Motto, mit dem ist er dann auch ein bisschen eingegangen in die Tourismusgeschichte, war: My aim was to provide for the million, not the millionaire. Also er wollte nicht eben für den Millionär was organisieren, sondern für die Massen, für die Millionen. Er hatte einen gewissen demokratischen Zug. Er wollte das Reisen auch demokratisieren, mehr Menschen daran teilhaben lassen. Und für unsere Geschichte wichtig, er hat dann das ausgedehnt über Großbritannien hinaus. Er hat 1855, war dann die erste Reise, ich glaube, nach Brüssel, also auf den Kontinent. Und dann 1863 in die Schweiz. Dazu später dann mehr, aber eben, das war so der Anfang dieses auch wirklich größeren Tourismus.
Und bis dahin war es ja so, dass von diesen Reisen gibt es so einen ganz spezifischen Typ von Bericht, von Reiseliteratur, wenn man so will, der überliefert wird. Man denke an Goethe, Lord Byron. Das waren ja literarische Werke, die quasi die persönlichen Anekdoten, die Sichtweisen des Schreibenden wiedergaben. Und nun entsteht aber etwas, das eben diese Reisen auf den Kontinent for the million überhaupt erst möglich macht, nämlich die Reiseführer. Also die eine Art Ratgeber sind, die Servicecharakter haben, wo es eben dann nicht mehr um diese persönliche Sicht geht des Reisenden, sondern ganz praktisch Tipps und Tricks für die Leserschaft, wo geht man hin, was soll man beachten, was sind vielleicht lokale Bräuche und so weiter. Und auch da gibt's ja einen Pionier, der das maßgeblich vorangebracht hat, John Murray. Kannst du vielleicht etwas über John Murray noch erzählen?
Ja, John Murray ist ganz wichtig, weil er wirklich, das war der zweite Pionier in dieser Hinsicht, der hat wirklich dieses Genre geschaffen, diese Reisehandbücher. Murray ist ein Spross einer Verlegerdynastie. Der Großvater hat Ende des 18. Jahrhunderts einen Buchverlag gegründet in London. Sein Vater dann von John Murray, der hatte große Schriftsteller verlegt mit diesem Verlag, unter anderem Lord Byron, den großen Dichter. Und der Enkel John Murray, der ja, der lebte ganz gut. Der ist dann auf Reisen gegangen in jungen Jahren, auf den Kontinent, rund um die Insel und hatte dann da seine Idee, das mal anders aufzuschreiben und eben für eine größere Masse zugänglich zu machen. Und er hat dann nach und nach diese Idee entwickelt, diese Reiseführer. Und die waren so aufgebaut, dass eben, das war nicht der Anspruch, da die große Literatur zu machen, wie bei Goethe und Co. Es war eine praktische Step-by-Step-Anleitung eigentlich. Meistens am Anfang war eine Einführung über das Land, wo es zum Beispiel darum ging, um die Währung. Das ist natürlich sehr wichtig, weil das war ja ein totaler Dschungel damals. Allein in der Schweiz, da hatte jeder Kanton noch seine eigene Währung. Ich meine, wahnsinnig mühsam. Und da musste man umrechnen können, man musste die Umrechnungskurse kennen. Auch die Einreisebestimmungen waren da drin. Das ist wichtig, weil damals gab es ja keinen freien Personenverkehr, kein Schengen-Raum. Genau. Er hat dann auch viele Hinweise drin zu Transportmitteln, zu Kosten für Kost und Logis und schon auch dann touristische Highlights, Hinweise auf Literatur und wichtig, detaillierte Reiserouten, die er dann vorgegeben hat und nacherzählt hat. Und eingefasst war das alles in ein rotes Leder und das gab diesen Büchern dann den Übernamen Red Books. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, das war so ein wahnsinniger Erfolg. Die waren innerhalb von ein, zwei Generationen, waren diese Reiseführer, also diese Murrays, wie sie auch genannt wurden, die wurden zentral für die englische Weltanschauung und waren auch, ja, so verwoben mit dem Nationalstolz. Und da gibt es ein Zitat zum Beispiel aus der Zeit, von der Londoner Times, die schrieb über den reisenden Engländer, ich habe jetzt das englische Quote vor mir, ich muss spontan übersetzen, er vertraut seinem Murray so, wie er seinem Rasiermesser vertrauen würde, weil es eben gründlich und vollständig englisch und verlässlich ist. Und für seine, das Zitat geht weiter, und alles, was um Geschichte geht, Hotels, Währungsaustausch, Landschaft und so weiter, das rote Handbuch ist sein Führer, Philosoph und Freund. Also, das war so wirklich also der reisende Engländer ohne rotes Buch in der Hand, eigentlich undenkbar. Das war so der, vielleicht kann man sagen, der Lonely Planet der gut behüteten Engländer in dieser Zeit.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn wir das versuchen zu übertragen in die heutige Zeit, was ja immer schwierig ist, aber so eine Analogie ist auch, was mir spontan in den Sinn kam, Lonely Planet. Aber auch ganz banal irgendwelche Reiseführer. Gut, heute schauen wir uns alles übers Internet an, googeln uns Dinge zurecht. Aber so die ganze Idee, Währungskurse, eine Einführung zum Land, Hinweise zu Transportmitteln, von mir aus auch, wie viel Trinkgeld man geben soll. All diese Dinge, die Reiseführer bis in unsere Zeit hinein geprägt haben. Also wahnsinnig innovativ oder halt auch schon ein wirklich uraltes Konzept, wenn man es auf die andere Seite hin anschaut.
Ja, aber es ist genau so, der hat das alles eigentlich vorweggenommen. Und im deutschen Sprachraum...
Da gibt es keinen Murray, sondern...
Den Baedeker. Genau, der ja auch synonym wird im deutschen Sprachraum, der Baedeker ist, der Reiseführer. Und das ist auch ein interessanter Typ natürlich, Karl Baedeker hieß er. Er hat auch Anfang des, eigentlich so einer ähnlichen Zeit, 1830er, sein erstes Reisebuch herausgegeben. Und er war auch sehr hands-on. Also von ihm wusste man, dass er alle Regionen selbst erwanderte. Er stieg auch selber auf Berge hoch. Nein. Er stieg auf Aussichtsplattformen, Kurorte, studierte all diese Fahrpläne, die es da gab und übernachtete auch inkognito in Gasthäusern und Hotels, undercover-mäßig. Er war berühmt dafür, dass er sehr genau arbeitete und dass auch diese Baedekers noch genauer waren als die Murrays zum Beispiel. Die wurden ja dann, muss man sagen, die wurden dann auch übersetzt. Also die Murrays wurden zum Teil ins Deutsche übersetzt und die Baedekes ins Englische. Und mit der Zeit, so viel sei mal vorweggenommen, war dann der Baedeker tatsächlich erfolgreicher als der Murray. Baedeker ist wortwörtlich ein Erbsenzähler. Es gibt diese Geschichte, wo er in Mailand recherchiert hat, auf den Stufen des Mailänder Doms. Und offenbar hat er das so gemacht, er wollte die Stufen zählen und er hat dann alle 20 Stufen eine grüne Erbse hingelegt. Und als er dann oben ankam, drehte er sich um, zählte die Zahl der Erbsen, hat das dann mit 20 multipliziert. Ich glaube, er hat dann noch irgendwie einen Rest dazu addiert, 10, und letztlich waren es dann 370 Stufen. Und das ist genau so viele Stufen sind es auch wirklich. Also der macht
hat, bis ins hat Detail der gute Mann denn, hat der gute Mann denn die vielen Tauben auf der Piazza vor dem Dom? Ja. Oder gab es sie noch nicht? Gab es sie damals noch nicht?
Das ist eine gute Frage. Und vielleicht hat er sie erst angezogen mit seiner speziellen Nerbsentechnik.
Denkt immer an Baedeker, wenn ihr vor dem Dom steht. Vor allem, wenn ihr die Tauben seht.
Wenn ihr die Tauben seht. Ja. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu dieser Konkurrenz. Dieser Reiseführer Murray und Baedeker, das finde ich auch lustig, weil er sehr viel aussagt über die Mentalität. Weißt du, warum sich Baedeker letztlich durchgesetzt hat?
Wild guess, die besseren Tipps?
Genau so ist, die besseren Tipps, aber vor allem die günstigeren Tipps. Murray war mehr so der Edelreisende, der ging in die schönsten Hotels und machte den besten Service und so und beim Restaurant nahm er einfach immer alles.
TripAdvisor, $3.
Ja, genau. Und Baedeker war die Budget-Option. Er hat dann ganz viele Tipps drin, dass man zum Beispiel, in der Schweiz war es offenbar so damals, dass man ein Korb Brot auf den Tisch gestellt erhielt, als man ins Restaurant reinkam. Und Baedeker hat dann gesagt, es ist wichtig, dass man, wenn man das Brot nicht essen will, dass man es gleich zurückgibt, weil sonst verrechnen es einem die Schweizer. Und es hatte hunderte solche Tipps drin. Und was ich glaube, ich sagt auch einiges aus über die Mentalität zwischen, die Deutschen sagen wir es mal so, liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wart schon damals preissensitiver als jetzt andere Nationen. Und offenbar war das aber dann auch, ja, in anderen Ländern kam das gut an. Und Baedeker hat sich auch sonst durchgesetzt.
Also die Schweiz, eine Touristenfalle, schon damals.
Genau, damals, darüber reden wir dann noch nachher. Das war eine große Angst, besonders auch der Engländer. Touristenabzocke.
Sehr schön. Alan, mit diesem Cliffhanger, wir schauen uns die Touristenfallen in der Schweiz ein bisschen genauer an. Wir sind ja jetzt auf dem Kontinent angekommen. Wir haben die Pauschalreise von Cook, wir haben die Reiseführer von Murray und von Baedeker. Wir haben also alles, um unsere Touristen in den ersten großen Tourismusraum der Neuzeit zu schicken, in die Alpen. Und wie das genau vor sich geht, das schauen wir an nach einer ganz kurzen Pause. Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind stehen geblieben bei den Reiseführern von Murray und Baedeker. Wir schauen uns jetzt an, wie eben die Alpen, der Alpenraum als erste touristische Großregion von den Touristen, Touristinnen auch entdeckt worden ist, eingenommen wurde. Und das ist ja schon mal eine ganz spannende Ausgangslage, Alan, weil die Alpen, die galten ja lange als Hindernis. Sind es in gewisser Weise heute noch ein geografisches Hindernis? Also man sprach offenbar auch von der deformierten Natur, sehe ich hier in deinen Notizen, ganz spannend. Also die Alpen als unnatürliche Barriere.
Und unansehnliche, und hässlich, deformiert wirklich.
Unansehlich, hässlich. Und die Menschen, die in diesem Alpenraum wohnten, die Bergler, wenn wir sie so nennen wollen, die kamen ja gar nicht auf die Idee, da überhaupt weiter ins Gebirge zu gehen. Die Alpen sind ein Hindernis, nicht ein Ziel. Wie hat sich das geändert? Wer ist hier ausschlaggebend?
Ja, das hat viel zu tun mit der Romantik. Es war wirklich so, wie du gesagt hast.
Genau, die unberührte Natur.
Genau, die lange, wenn es um die Berge ging, eben war das etwas Schauriges, diese Berge, unheimlich, eben dunkel, auch nichts, was man sehen will. Mhm. Und man kann das eigentlich gut festmachen, diesen Umschwung in der Wertschätzung, an zwei Dichtern. Der eine ist der Schweizer Arzt, Naturforscher Albrecht von Haller. Der hat 1732 ein ganz berühmtes Gedicht geschrieben, Die Alpen hieß das. Und das fanden seine Zeitgenossen damals sehr beeindruckend. Er hat eben in diesem Gedicht, das ist sehr lange, man kann das auch nachlesen, es ist sehr, eigentlich ist es eine Abrechnung mit der städtischen Gesellschaft, mit der Elite, in Anführungszeichen, in den Städten. Und er zeichnet so einen Gegensatz zwischen schlechten Stadtmenschen, Sündenpfuhl, unansehnlich so, und dann der freien, unverdorbenen, naturverbundenen Bergwelt. Das ist ja heute, für unsere heutigen Ohren, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, aber damals war das ein eher neuer Kontrast. Und er hat den gezogen und er hat das ziemlich wortgewaltig gemacht. Und er hat dann in seinem Gedicht Die Alpen die Gebirgslandschaft in glühenden Farben gezeichnet eigentlich. Und nicht nur die Landschaft, sondern auch die Bewohner dieser Gebirgslandschaft, die ja eben als frei, natürlich, gesund, auch körperlich gesund, unverdorben,
tugendhaft,
genau. Ein Gegenstück zu dieser eben korrupten Moral der städtisch zivilisierten Gesellschaft verstanden hat.
Also spannend ist ja das auch vor dem Umstand, dass die Berge, die Bergwelt bis dahin ja auch insbesondere bei der lokalen Bevölkerung mit zahlreichen Mythen, Sagen behaftet war. Also die Alpen galten auch als Ort, wo unheimliche Wesen hausten in dieser verlassenen Bergwelt. Die Berge waren eine Gefahr, auch sowohl im quasi als naturräumliches Hindernis, aber eben auch mythologisch. Also der Ort, wo schaurige Gestalten hausten, wo Leib und Leben gefährdet waren. Und vor diesem Hintergrund ist ja umso erstaunlicher, dass Haller in seinem Gedicht Die Alpen jetzt eben die Schönheit dieser Natur, dieses Naturraums nachzeichnet. Also wirklich sehr, sehr eindrücklich.
Absolut. Und ja, du hast gesagt, Sagen und Mythen. Zum Teil war es auch einfach Aberglaube, der dahinter steckte. Mm. Aber es ist schon so, der war sehr einflussreich. Also zum Beispiel, es gibt aus Luzern das Beispiel des Hausbergs, der Pilatus. Da war es jahrelang so, oder jahrhundertelang, wollte ich sagen, so, dass der gar nicht bestiegen werden durfte. Wer die Idee hatte, er wolle auf den Berg hoch, der musste an den Luzerner Stadtrat ein Gesuch stellen. Und offenbar war es auch so, dass, wenn man das gemacht hat, dann galt man schon als halb verrückt. Also das war wirklich alles mit einer großen Angst auch behaftet. Und zwar eben nicht nur von den Stadtbewohnern oder den Zivilisierten in Anführungszeichen, sondern auch von den Bergbewohnern selbst. Und Haller hat dann wahrscheinlich auch diesen Leuten den Blick oder die Perspektive eröffnet. Ja. Und der andere Mann, der das auch gemacht hat, das war Jean-Jacques Rousseau, der Philosoph, der hat einen Briefroman geschrieben, La Nouvelle Héloïse. Und da ist es auch so, dass er einfach ziemlich grandios diese Schweizer Alpen und Seenlandschaften beschrieben hat. Und dadurch, Rousseau war ja, seine Sprache war das Französische, und auch nochmal ein ganzes neues Publikum da erreicht hat damit. Er hat diesen Roman so geschrieben, dass er war damals selbst am Genfersee und hat dann diese Eindrücke auch einfließen lassen. Und eben bei ihm war es schon auch so, dass sich dann diese Berge gewandelt haben von gefährlichen Scheußlichkeiten zu erhabenen Schönheiten. Und das war auch, wenn es damals etwas gegeben hätte wie die Schweizer Tourismusförderung, dann hätten sie ihm wahrscheinlich ein lebenslanges Gehalt ausbezahlt, weil das war schon auch ein Grund, warum die Schweiz dann zu einem total rückständigen eben Gebiet, das man am besten möglichst schnell durchwandert oder durchquert, das wurde dann zu einem anziehenden Gebiet, zu einem der anziehendsten überhaupt. Das hat schon auch da ja, angefangen.
Also diese touristische Attraktivität der Schweiz oder des Alpenraums war also jetzt in dieser neuen Perspektive von Rousseau und von Haller in der Natur, in der natürlichen Unberührtheit der Berglandschaft, diesem Gegenbild, in dieser Gegenwelt auch zur Zivilisation. Und das zog dann eben die Massen an, insbesondere Engländer zu Beginn. Darum haben wir auch mit den Engländern angefangen, weil das eben die ersten waren, die tatsächlich in der Masse, in der Breite auch touristisch Menschen über den Kontinent schickten. Und die kamen in die Schweiz, auch dank neuer Infrastruktur, die eben in diesem 19. Jahrhundert sich rasant ausbreitete. Also die Verbesserung von bestehenden Straßen, also Ausbau des Straßennetzes, Verbesserung des Straßennetzes. Es kam die Postkutsche, die Dampfschiffe, die Eisenbahnen natürlich. Und natürlich auch, wenn wir von Bergen, von Berggipfeln reden, die Bergbahnen. Was waren so die großen Orte, die wichtigen Orte, die wichtigen Routen auch, wenn wir jetzt über die Erschließung dieses Alpenraums sprechen?
Ja, beispielhaft für diese großen Orte war Thomas Cooks Route in die Schweiz, die er 1863 da unternommen hat. Thomas Cook war selber dabei auf dieser Reise und man kann die, wenn man die beschreibt, dann hat man auch ein gutes Bild dafür, wo die Engländer auch in den folgenden Jahren dann überall hingingen. Das war nämlich so, dass sie in Genf angefangen haben. Also muss man vielleicht zuerst sagen, wer war auf dieser Reise? Das waren,
ja, genau, wer geht auf
genau,
so eine Reise?
Genau, das waren in diesem Fall 62 Engländerinnen und Engländer. Es hatte tatsächlich auch ein paar Frauen dabei. Mittelstandsleute, also Ärzte, Bankiers, Geistliche, Kaufleute, Händler, Anwälte, so diese Schicht von aufstrebendem Bürgertum. Und eben
schon eher obere Mittelschicht.
Ja, natürlich, absolut. Nicht der Adel, aber natürlich gehobene Mittelschicht, weil teuer war es ja. Und diese Reise, die sah so aus, dass sie, diese Gruppe kam am 26. Juni, also im Sommer, kam die an und fuhr dann mit dem Zug über Frankreich nach Genf. Und von Genf ging es dann ins Wallis, über Chamonix, ins Wallis hinein, über die Alpen dann, über die Pässe ins Berner Oberland. Und das war dann das Herz der Reise. Das Berner Oberland war ganz lange auch der Sehnsuchtsort all dieser englischen Touristen. Und wir wissen darüber viel, weil eine Teilnehmerin dieser ersten Reise von Thomas Cook, Miss Jemima Morrell hieß die hat eine Art Tagebuch geschrieben. Und das ist auch erhalten. Und es ist ganz interessant, wenn man darin rumliest, weil es geht auch bei denen sehr viel ums Geld. Also wo isst man, wo schläft man günstig, wo gibt es auch Touristenfallen. Und die gibt es eben, das ist etwas, das immer wieder auftaucht. Also zum Teil, zum einen regen sie sich auf darüber, dass sie sich überteuerte Wanderstöcke andrehen lassen. Oder auf der ersten langen Wanderung, da bezahlen sie für Wasser im Glas, bevor sie dann ein paar Minuten später entdecken, dass es einfach aus einer Quelle rauskommt und sich dann nicht bedienen könnte. Also Abzocke, Touristen fallen, so.
Diese findigen Schweizer Geschäfte.
Genau, also das wird sehr, die Schweizer werden beschrieben, auch in diesen Reiseführern dann als sehr geschäftstüchtig und auch aufdringlich.
Ist das, haben wir hier vielleicht ein Grundmuster des Touristen beziehungsweise der touristischen Perspektive entdeckt? Wir sprechen, das sind ja alles Muster, die wir heute immer noch haben, auch so zwischen den Zeilen, indirekt. Man hat ja vielleicht oft das Gefühl, ja, da werde ich jetzt vielleicht abgezockt, hätte ich vielleicht günstiger haben können, da zahle ich für etwas. Wir denken jetzt, diese Idee, die Locals, die versuchen da noch ein Geschäft zu machen, die wissen ja, dass wir genügend Geld haben, die ziehen uns das jetzt aus der Tasche und wir denken heute vielleicht so, keine Ahnung, wenn man nach Südeuropa irgendwo hinfährt, Nordafrika, in die Türkei, keine Ahnung. Das ist ja immer so ein Gedanke, der irgendwo zwischen den Zeilen mitschwingt. Und schon auch spannend, dass das hier schon so vorhanden ist.
Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Das ist etwas, was sich auch durch diese Reise für total durchzieht. Diese Angst vor der Abzocke.
Vor der Tourifalle.
Vor der Tourifalle, genau. Murray zum Beispiel verbindet ganz viele Zeilen drauf, dass er die Reisenden warnt davor, dass die Schweizer Reise, diese Bergführer, die ja heute in der Schweiz ein wahnsinnig halbe Helden, oder? Und die waren damals eher, standen im Ruf, dass sie unprofessionell waren, betrügerisch. Und er hat dann immer wieder gewarnt, dass man sich in Acht nehmen müsse vor irgendwelchen Betrügern. Und ja, eben auch die Bettelei der Einheimischen waren für diese Reiseführer und die englischen Touristen offenbar ein Ärgernis. Aber was schon auch durchkommt, ist einfach diese Bewunderung für dieses Berner Oberland, diese Alp. Zum Beispiel gehen sie alle gerne ins Hotel Giesbach. Ich weiß nicht, kennst du das?
Noch nie gehört.
Da hast du was verpasst, da war ich jetzt schon ein, zwei Mal. Das ist wirklich sehr schön. Das gibt es heute noch. Okay. Das ist ein Hotel am Brienzer See. Und damals, aber das an einem Wasserfall gebaut, so ein Grand Hotel. Und was ich lustig fand, ist, offenbar war das damals, dieser Wasserfall, der war bengalisch beleuchtet mit eben so roten bengalischen Feuern und Gelben, die das Hotel dann in der Nacht angemacht hat. Und heute würden wir sagen, gut, ein bisschen kitschig, auch gar nicht nötig bei der Natur, aber das war etwas, was den Engländern offenbar sehr gefallen hat. Kam auch immer in diesen Reiseführern sehr groß. Und dann...
Das Highlight.
Ein Highlight. Und dann aber eben, Stichwort Overtourism, was auch ein Fixpunkt war, war Interlaken. Interlaken, das kennt man heute. Weißt du, wie Interlaken früher hieß?
Ich habe erst im Zuge der Vorbereitungen auf diese Folge überhaupt mitgeschnitten, dass Interlaken früher anders hieß. Ich habe es gewusst, aber mir ist der Name entfallen.
Interlaken war früher ein Örtchen mit dem Namen Aremühle, auf Schweizerdeutsch Armöli. Und die waren so...
Malerisch.
Genau, aber irgendwie nicht genug international. Also Interlaken, die es nicht kennen, das ist ein Ort zwischen wirklich zwei Seen, also Interlaken. Also der Versuch, sich international in dem Sinn ein bisschen attraktiver zu machen, indem man einfach den Ortsnamen geändert hat. Und Interlaken war so in den 1860ern, 1870ern, auch noch später, das Zentrum des Tourismus in der Schweiz. Und in diesen Reiseführern wurde das überhaupt nicht nur positiv beschrieben. Also bei Murray ist dann die Rede von, dass es eine regelrechte englische Kolonie sei. Also das sind schon auch die ähnlichen Klagen, die wir heute zum Teil wieder haben, über überlaufene Orte, überteuerte Preise, weil all diese Touristen die Preise hochtreiben und so weiter. Das ist auch so eine Konstante, die ich ganz interessant fand.
Und Alan, lass uns noch kurz über ein ganz spezielles Phänomen reden, nämlich die Grand Hotels. Das ist ja durchaus etwas, das uns aus dieser ersten Tourismus-Etappe, Tourismusphase erhalten geblieben ist, das uns heute auch möglicherweise noch anspricht, das ist ja auch visuell ansprechend, also diese schönen alten Hotels, diese Kästen der Belle Epoque, das ist ja auch in dieser Zeit entstanden, oder?
Genau, und das sind wirklich Symbole dieser Zeit, dieser frühen Tourismus-Hochkonjunktur. Und die Namen, die gibt es ja heute noch, Royal und Grand Hotel Palace, Majestic. Ich fand es interessant, dass ich das nachgelesen habe. Das war mir so auch nicht bewusst. Viele dieser Namen haben so aristokratische Konnotationen oder einen Unterton. Und das war damals schon auch der Sinn und Zweck davon. Also man wollte dem gehobenen Bürgertum eine Art Vision bieten davon, wie es wäre, sich als Adeliger in Europa zu bewegen. Eigentlich ist das Grand Hotel eine Art Schloss fürs Bürgertum. Und das ist interessant, weil diese Kästen ja in einer Zeit entstanden sind, als die ärgsten Kämpfe zwischen Bürgertum und Adel, also die Kämpfe, die französische Revolution zum Beispiel gekennzeichnet haben, die waren halt dann schon befriedet eigentlich. Und also verkürzt gesagt, das Bürgertum hat damals, so am Ende des 19. Jahrhunderts, den Adel eigentlich schon nicht mehr bekämpft, sondern beerbt und imitiert.
imitiert.
Genau, man wollte sich selbst ein bisschen von diesem Glanz des Adels, der damals schon ein bisschen im Abstieg begriffen war, ein bisschen ja von dem abstrahlen lassen. Und eben deshalb diese Sehnsucht und diese Verklärung dieser Grand Hotels und diese Inszenierung auch. Und das ging so weit, dass auch innerhalb des Hotels, ja, natürlich waren das schon, da trafen sich schon Leute von unterschiedlichen Ständen, aber eigentlich war man da ja schon sehr unter sich, weil es war so teuer, diese Grand Hotels, dass sich das ja nur Leute leisten konnten, des Bürgertums, die über sehr viel Geld verfügten. Also eigentlich etwas sehr Exklusives, aber das hat dann diesen gehobenen bürgerlichen Reisenden auch gefallen. Und das fand ich interessant, weil, ja, diese Art von Tourismus gibt es ja auch heute noch. Diese Luxusreisen, dieses Mondäne, das zum Teil gewisse Orte ja auch heute noch suchen und zu verkaufen versuchen. Ja, fand ich interessant.
Könnten wir vielleicht so als Abschluss sagen, wir haben eine Demokratisierung von Tourismus in dieser Zeit. Also es ist nicht mehr das hochexklusive Phänomen, sondern es ist etwas, das theoretisch allen offen steht, wenn man es bezahlen kann. Also es ist demokratisch insofern. Es ist auch so ein bisschen eine Verbürgerlichung dieser Grand Tours, dieser bildungsbürgerlichen Reisen von wenigen Adligen auch meistens. Also dieser Beginn auch der Massengesellschaft gekoppelt mit Phänomenen der Industrialisierung. Und die Frage ist ja, wo führt das alles hin? Es ist ja noch nicht wirklich der Massentourismus, von dem wir eingangs gesprochen haben. Es sind ja noch nicht die Strandliegen nah bei nah, wie wir es dann vielleicht auch in unseren Köpfen haben, wenn wir von Massentourismus sprechen oder uns vorstellen, wie das aussieht, was das bedeutet. Dafür gab es ja in dieser Zeit die Basis noch gar nicht. Also die meisten Menschen, die hatten eben noch keine bezahlten Urlaubstage zum Beispiel. Keine oder schlicht zu wenig Freizeit, um sich so einen Urlaub, so eine Urlaubsreise auch zu ermöglichen. Es fehlten die Mittel. Insofern, Tourismus wird ein demokratisches Phänomen, erlangt eine gewisse Breite, aber es ist eben noch nicht dieser Massentourismus. Das also wären so die Ursprünge des Tourismus, über die wir heute gesprochen haben. Und ja, wo führt das alles hin, Alan? Das machen wir in einer nächsten Folge.
Genau.
Und diese nächste Folge, die kommt wie üblich in 2 Wochen. Wir werden sprechen über den modernen Massentourismus, wie wir ihn vor Augen haben, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre auch, also diese großen europaweiten Pilgerfahrten im Sommer, über die werden wir sprechen. Auch nochmal das Phänomen an unsere heutige Zeit koppeln. Ja, und bis dahin könnt ihr uns natürlich, wenn ihr das möchtet, und wir freuen uns sehr, wenn ihr das macht, könnt ihr uns folgen auf verschiedensten Kanälen. Wir sind auf Instagram @überallgeschichte. Wir sind auf LinkedIn. Da heißt unser Profil Überall Geschichte Podcast. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr diesen Podcast liked, wenn ihr auf den gängigen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Reviews dalasst, wenn ihr es euren Freunden erzählt. Das finden wir wunderbar, das hilft uns. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben, wenn ihr eine Rückmeldung habt. Das wäre podcast@überallgeschichte.info, so heißt auch unsere Website. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Wir wünschen euch jetzt schon einen wunderbaren, schönen, heißen Sommer und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bye-bye.